es wird nichts passieren, wenn du langsam bist. Und das hat mir irgendwie, ja, die Freude am Laufen wiedergegeben, weil ich konnte einfach nur laufen und einfach nur so sein, wie ich gerade sein möchte. Sei es schnell oder langsam, es wird niemand drüber urteilen.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erst mal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo zu einer neuen Folge Trailfunk, dem Podcast von Alles Laufbar. Ja, es ist gerade FKT-Season. Vor ein paar Tagen ist Katharina Hartmut eine FKT auf der Bob Graham-Runde gelaufen. Lisa Wimmer ist über die Nagelflugkette. Bei den Männern ist François Denne über den GR20 auf Korsika. Und Aurélien Sanchez ist den PCT so schnell gelaufen wie keiner vor ihm. Mein heutiger Gesprächsgast, ja, die reiht sich auch in diese FKT-Liste ein. Eigentlich hätte ich sie supporten sollen. Ein Vorstraßen-Downhill, ein umgeknickter Fuß und ein MRT sind mir leider dazwischen gekommen. Sie hat es trotzdem durchgezogen und umso mehr freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen können. Sie ist die Frau mit den roten Haaren im roten Trikot. Feli Hilbert, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Feli, ich habe es gerade schon gesagt, vor ein paar Tagen bist du deinen FKT gelaufen. Bevor wir ja über den FKT sprechen, wo du denn gelaufen bist, möchte ich mal mit dir eine kleine Zeitreise machen, die eigentlich noch gar nicht so lang her ist. Aber es ist wahnsinnig viel passiert in dieser Zeit. Und zwar, die Feli vom Juni ist eine ganz andere Feli, die jetzt gerade mir digital zugeschaltet ist. Im Juni war der Zut. Wir haben uns vor dem Rennen und nach dem Rennen gesehen. Erzähl du doch einfach mal, was ist in der Zwischenzeit gewesen und was war eigentlich beim Zut los?
Da würde ich tatsächlich ein bisschen früher noch anfangen. Also ich würde sagen, recht frisch noch im Ultra-Trail-Running bekannt. Meine ersten Siege, da bin ich noch sehr frei gelaufen, weil ich hatte keine Erwartung an mich. Andere hatten keine Erwartung an mich, weil mich kannte ja sowieso keiner. Und dann habe ich halt immer mehr auf Leistung trainiert. Habe dann heuer auch Istrien in Angriff genommen, die 112 Kilometer, was sehr laufbar ist.
Genau,
was sehr laufbar ist, weil ich einfach besser werden wollte im Laufbahn, weil ich wusste, das ist meine größte Schwäche. Dass ich jetzt nicht unbedingt die geborene Läuferin bin, sondern eher Bergsportlerin, würde ich sagen. Und da habe ich schon im Rennen gemerkt, ich laufe eigentlich gar nicht für mich nur. Ich hatte das Gefühl, ich will durchgehend nur Erwartungen erfüllen, die andere an mich haben. Was ja im Endeffekt in meinem Kopf ist, ob andere die wirklich an mich haben. Es ist wahrscheinlich nicht so. Ich war halt im Ziel super unglücklich. Ich habe mich geschämt für die Zeit, die ich gelaufen bin. Und jetzt denke ich mir mittlerweile, warum? Ich bin 112 Kilometer gelaufen, bin auf den zweiten Platz gelaufen und kann mich nicht drüber freuen. Das ist eigentlich Wahnsinn. Wenn man mir das vor 3-4 Jahren erzählt hätte, hätte ich es ja nie geglaubt. Und in dieser Leistungsschiene war ich halt bis zum Zut auch drin. Also ich wusste, was ich leisten kann, was ich für Zeiten im Training laufe. Das war alles nur... Ich will zeigen, was ich kann. Mein Körper hat mir wochenlang eigentlich gezeigt, dass irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, das war so eine Disbalance eigentlich so, warum ich es eigentlich mache. Also ich laufe ja eigentlich, weil ich es liebe. Aber dann war plötzlich noch die Leistung da und ich habe nicht mehr die Freude gespürt. Ich bin einfach nur gelaufen, um einen Trainingsplan abzuhaken. Die Regeneration kam zu kurz, aber ich habe es halt ignoriert, weil ich beim Zut unbedingt zeigen wollte, was ich kann. weil das Starterfeld war halt natürlich auch sehr gut dieses Jahr beim Zurt. Ich hatte körperlich schon einige Probleme die Wochen vorher, womit man vielleicht nicht unbedingt starten sollte. Bin dann aber trotzdem gestartet, hab recht früh im Rennen gemerkt, dass es nicht mein Tag ist. Hatte auch kein Warum. Also warum ich das eigentlich mache, das war nicht stark genug. Das war halt nur Leistung bringen, den anderen zeigen, was ich kann. Und da bin ich danach sehr in ein Loch reingefallen. Also ich hatte im Rennen schon Ausfallerscheinungen. Ich konnte im Downhill nicht sehen, wo ich meine Füße hinsetze. Mein Körper hat mir da gezeigt, es ist zu viel. Irgendwas stimmt gerade nicht. Und als ich ausgestiegen bin, war die Enttäuschung sehr, sehr groß. Ich habe mich halt gefragt, warum mache ich das eigentlich? Wofür habe ich mich so gequält die letzten Wochen und Monate? Und habe kurzzeitig überlegt, aufzuhören mit dem Sport. Dann kam noch ein Umzug nach Österreich. Wir wohnen jetzt in Schwaz in Tirol. Ich habe jetzt den letzten Monat komplett Pause gemacht vom Trainingsplan, nur noch gemacht, worauf ich Lust hatte. Wenn es Laufen war, war es Laufen. Wenn es Radeln war, war es Radeln. Und wenn es nichts war, war es auch einfach mal nichts. Was eher selten vorkam, weil die Berge sind ja direkt vor der Haustür. Und ich glaube, das war das Beste, was ich machen konnte. Erstens neue Umgebung, neue Trails entdecken und einfach ja in der Geschwindigkeit und der Herzfrequenzzone bewegen, in der ich mich gerade wohlfühle. Nicht auf die Uhr schauen, einfach mal im Moment sein und Berge anschauen.
Würdest du im Nachhinein sagen, dass es diesen Zut dann eigentlich erst recht gebraucht hat, der dir dann so eine richtige Bremse reingehauen hat?
Wahrscheinlich schon, aber ich hätte das gern, dass ich das in Zukunft früher bemerke.
Ja.
Das ist denn nicht, dass ich nicht so, also ich bin ja im wahrsten Sinne des Wortes auf die Schnauze gefallen, dass ich halt nicht wirklich körperlich so am Ende bin, dass ich das erst so merken muss.
Du hast es ja schon gesagt, du bist in Anführungszeichen relativ neu im Ultra-Running-Game. Letztes Jahr bist du beim UTFS, beim Ultra-Trail Fränkische Schweiz, deutsche Meisterin geworden. Würdest du sagen, dass sich ab da dann eigentlich mit so einem Erfolg, den man ja in Deutschland dann auch wirklich wahrgenommen hat in der Szene, dass es dann ab da so, ja, weiß ich nicht, ob es schleichend war, das musst du gleich sagen, ja, aber dass ab da dann so dieser Druck zugenommen hat, den du dir wahrscheinlich am Ende am meisten selber gemacht hast?
Den hatte ich tatsächlich schon vorm UTFS.
Ja?
Ja, also meine die Siege im Vorjahr beim Kurt und beim Adamello. Dann kam ja auch der schöne Artikel, den der Benny geschrieben hat.
Zu dem kommen wir auch noch gleich, ja.
Und da habe ich dann schon gedacht, oh, ich weiß nicht, vielleicht kennen Leute jetzt meinen Namen. Jetzt schauen vielleicht Leute drauf, was ich laufe, wie ich laufe. Und beim UTFS dachte ich, ich muss gewinnen. Es war nicht so, ich will das laufen und gut laufen, sondern ich muss gewinnen und ich muss einen Streckenrekord laufen. Mhm. Was man ja im Vorhinein eigentlich nicht sagen kann. Auch für mich war klar, wenn jemand da gewinnt, muss es Streckenrekord sein und ich muss es sein. Weil laut Startliste muss ich das machen. Und da habe ich dann schon gemerkt, das gefällt mir eigentlich gar nicht so, wenn ich das Gefühl habe, Leute wissen, wer ich bin. Mhm. Ich habe immer noch häufig die Hoffnung, ich laufe unterm Radar. Beim Zurt habe ich dann gemerkt, beim Hubertushof haben unfassbar viele Leute meinen Namen gerufen. Und da war mir klar, die kennen mich. Es kennen nicht zu viele Leute hier. Ich muss hier wieder raus. Eigentlich wollte ich da schon aussteigen. Aber ich bin dann einfach aus der VP wieder rausgegangen, weil mir das ja zu viel war in dem Moment, dass die Leute auch sehen, wie schwach ich bin.
Die Erfolge, die kamen ja auch noch nach dem UTFS. Du hast jetzt Istrien schon angesprochen. Wie schwierig ist es denn für dich, das jetzt dann überhaupt so zu vereinen, dass man dich kennt, aber du willst eigentlich unter dem Radar laufen, aber eigentlich willst du ja auch erfolgreich sein?
Da in der Phase befinde ich mich gerade und die FKT, die ich jetzt gelaufen bin, also der Lauf an sich, der hat mich mal wieder ein bisschen dahin zurückgeholt, warum ich es eigentlich mache, aber da kommen wir wahrscheinlich später auch drauf.
Ja.
Und das hat jetzt für mich für die Zukunft auch ein bisschen was geändert, gedanklich, wie ich damit umgehe.
Nimm uns mal mit so in die Wochen nach dem Zut. Also wie hast du dich dahingehend wieder gefangen, dass du sagst, okay, du machst jetzt diese FKT? War es überhaupt als FKT geplant oder war es jetzt eher einfach mal so, du läufst es und du lässt dich überraschen, was bei rumkommt?
Ich hatte die Strecke schon im Kopf, seitdem Ida das gelaufen ist. Weil
jetzt können wir es ja sagen, Karwendel-Höhenweg.
Genau, weil da gab es ja auch das nette Video zu auf YouTube. Und ich wusste, die Strecke wird mir auf jeden Fall taugen. Die wird mir liegen, es wird mir gefallen. Und dadurch, dass wir jetzt hierher gezogen sind, habe ich gedacht, ich schaue mir einfach mal ein bisschen was von der Strecke an, weil ich wollte sowieso mal laufen.
Mhm.
Und dann, als ich da unterwegs war, habe ich gespürt, wie viel mir das einfach gibt, in dem Gelände unterwegs zu sein. Und dann dachte ich, ich will es einfach am Stück laufen. Ich will es einfach mal probieren und dann am Ende des Tages sehe ich, was für eine Zeit bei rauskommt. Ich habe mich jetzt nicht präzise darauf vorbereitet, dass ich schnell laufe, sondern ich dachte, ich will einfach einen guten Tag in den Bergen haben.
Du hast mir, als du fertig warst, hast du mir ein Foto geschickt von deiner Uhr. Ich habe noch so blöd gefragt, ob du jetzt wirklich durch bist. Ich habe dann auch nochmal ganz hektisch gegoogelt und nicht so, oh mein Gott, hat sie es geschafft? Du meintest aber trotzdem, es war eigentlich gar nicht gut. Nimm uns mal mit in diesen gar nicht guten, aber am Ende dann ja wahrscheinlich doch sehr, sehr wichtigen Tag für dich.
Ich habe interessanterweise alles anders gemacht, als ich das sonst vor Rennen oder so machen würde. Ich habe kein richtiges Carbo-Loading gemacht, da fing es schon an. Ich habe am Abend vorher eine Pizza mit extra Käse gegessen. Normalerweise esse ich 3 Tage nur Reis. Ich habe neue Nutrition ausprobiert, also viel mehr Salz in meinen Flask gehabt und habe mir 2 Tage vorher einen neuen Schuh gekauft.
Was also alles, was man nicht machen sollte, macht
alles vor ihrem FKT. Komplette Anfängerfehler, ganz genau. Schuhwahl war, würde ich sagen, semi-gut.
Mhm.
Ich habe im ersten Appel schon gemerkt, mir schlafen die Füße ein. Da dachte ich noch, ach, das kenne ich ja alles, das geht schon wieder weg. Grip war super von dem Schuh, also da war die Wahl richtig. Aber irgendwas hat mir das abgeschnürt an den Nerven am Fuß und mir haben die Füße nach 2 Stunden so doll wehgetan, bei jedem Schritt bergauf. Bergab ging es meistens nach kurzer Zeit, aber bergauf konnte ich nachher fast gar nichts mehr laufen. Also es war nur noch ein langsames Steigen. Und dann habe ich mich zwischendurch auch hingesetzt, habe die Schuhe kurz ausgezogen, weil ich mir dachte, da muss wieder Blut in den Fuß rein. Aber so hatte ich mehr Zeit, mir das Gebirge anzuschauen und die Strecke zu genießen.
Die Strecke, das sind 61 Kilometer mit
66.
Oh, stimmt.
Ich weiß, dann auf der FKT-Seite steht es anders.
Steht es anders, genau. Dann sag du doch mal die Zahl, bitte. 66 also Kilometer?
Ja, ich habe mich ein paar Mal ein bisschen verlaufen, aber es war, glaube ich, nicht groß. Also bummelig 65 bis 66 Kilometer mit 4100 Höhenmetern hatte ich nachher auf der Uhr stehen.
Krass, auf der FKT-Seite steht nämlich
3500.
Ja.
Mhm.
Beschreib doch mal so diesen Karwendel-Höhenweg. Warum liegt der dir so?
Der ist untechnischer, als ich dachte, tatsächlich.
Okay.
Aber es ist halt nicht keine Autobahn, die du runterläufst und hoch. Das ist schon anspruchsvoller, das Gelände. Es ist jetzt kein super schnelles Gelände. Und man hat durchgehend so Schotterfelder, Felsen. Es ist halt hochalpin. Du hast die ganze Zeit einen schönen Blick aufs Karwendel und ja, es ist jetzt nichts, wo man mit einer 5er-Pace die ganze Zeit durchrennt und bergab steht auch häufig mal eine 8 oder 9 vorne. Also es ist schon eher anspruchsvoller und das liegt mir, würde ich sagen, mehr als sowas wie in Istrien, wo du wirklich nur läufst. Es ist halt ein bisschen technisch, es ist wunderschön.
Zu Istrien kommen wir noch. Ich bin da vor 2 Jahren die 42 Kilometer gelaufen und ich dachte mir auch nur so, oh mein Gott. Also die letzten Kilometer da, die man über dieses Feld muss, bevor man in Umag ankommt, ist wirklich Top 3 worst parts ever. Also das war...
Ja, da haben wir ja vorher drüber gesprochen.
Ja, das war einfach nur richtig zäh. Wie bist du denn losgelaufen? So was war wirklich so dein Ziel und wo hast du auf dieser Strecke dann auch dein Warum wiedergefunden?
Also ich bin schon losgelaufen mit dem Gedanken, ich möchte eine gute Zeit laufen, weil ich mir dachte, wenn ich es versuche, dann richtig. Bin halt in den Appel reingelaufen und war recht gut unterwegs, aber ganz weit weg von meiner normalen Renngeschwindigkeit eigentlich. Also ich habe es ja am Puls gesehen. Und dann habe ich gemerkt, es ist was ganz anderes, wenn keine anderen Leute mitlaufen. Es ist viel stressfreier und es wird nie jemand erfahren, wenn ich es nicht hochlade, ob ich die FKT laufen wollte oder nicht. Es schaut ja niemand drauf. Und das hat mir irgendwie so den Druck rausgenommen, dass ich da wirklich einen relativ lockeren Lauf nachher draus gemacht habe, weil es kommt ja keiner von hinten. Es wird nichts passieren, wenn du langsam bist. Und das hat mir irgendwie, ja, die Freude am Laufen wiedergegeben, weil ich konnte einfach nur laufen und einfach nur so sein, wie ich gerade sein möchte. Sei es schnell oder langsam, es wird niemand drüber urteilen. Und das war für mich, dass dann am Ende doch die FKT rausspringt, war für mich so ein Zeichen, ich kann auch gute Leistung bringen, wenn ich es nicht auf Biegen und Brechen drauf anlege, sondern einfach Freude am Laufen habe.
Wie würdest du jetzt sagen, also wie würde jetzt so deine Zukunft ausschauen? Bist du noch bei Rennen in dieser Saison angemeldet? Und ja. Was hoffst du jetzt von dieser FKT da mitnehmen zu können?
Also ich hoffe, dass ich das Gefühl, was ich beim Karwendel-Höhenweg hatte, irgendwie mit mir mittragen kann für die nächsten Rennen, dass ich das nicht davon abhängig mache, wie andere laufen oder welche Platzierung ich gerade habe, sondern dass ich einfach intuitiv wieder laufe, wie ich das auch am Anfang bei den Rennen mal gemacht habe. Einfach zu entscheiden, das ist gerade die richtige Geschwindigkeit und die möchte ich laufen. Egal, ob jetzt Lisa Wimmer und Rosanna Buchauer schneller sind, dann sind sie halt einfach schneller an dem Tag und es ist auch völlig in Ordnung. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn sie 2, 3, 4 Stunden schneller sind. Das ändert nichts an meinem Rennen und wie ich mich fühle und ob ich glücklich bin oder nicht. Und das würde ich gern mitnehmen können, dass der Lauf genauso viel wert ist, auch wenn ich eine schlechtere Platzierung habe. Dass es nicht darum geht, zu gewinnen und dass es auch die anderen Leute nicht erwarten. Weil im Endeffekt ist es meistens so, andere Leute denken viel weniger über einen nach, als man immer denkt. Und es juckt die meisten Leute gar nicht.
Wir haben ja im Vorgespräch gerade schon drüber geredet, wie schwierig das ist, wenn man immer sieht, was andere Leute so machen und immer dieses sich selbst vergleichen, was dann ja auch immer in so, ja, Selbstzweifel eigentlich einhergeht. Hast du das schon immer, dass du auch immer, wie soll ich sagen, dich mit anderen vergleichst oder auch immer so hart zu dir bist?
Leider ja.
Ja?
Also ich möchte schon immer das Beste von mir zeigen und wenn ich weiß, Leute sehen, was ich mache oder achten drauf, dann wird der Druck, den ich mir mache, noch extremer, weil ich immer das Gefühl habe, ich darf andere nicht enttäuschen. Mhm. Und dann bin ich irgendwann ganz weit weg von mir und es geht mir gar nicht mehr darum, ob ich mich enttäusche, sondern es geht mir immer darum, denn wie andere mich sehen. Und jetzt bin ich wieder durch den Karwendel-Höhenweg zu mir gekommen und habe gemerkt, ich mache es für mich. Und ich möchte das auch in Zukunft für mich machen, egal was andere Leute denken, was ich kann oder was sie halt mich denken.
Du bist ja Mitglied vom Team Schamel. Da können wir eigentlich jetzt gleich mal noch mit einsteigen. Seit 2023 bist du im Team Schamel. Da muss man vielleicht sagen, ja, es ist schon relativ ungewöhnlich, dass ein Feinkosthersteller aus Franken ein Trailrunning-Team betreibt. Vielleicht kannst du ja, bevor wir dann auch so ja auf die Strukturen kommen, ich möchte dann nämlich auch über Raphael kurz reden, über den Teampsychologen, mit dem du ja auch zusammenarbeitest. Erzähl doch mal kurz, was und wer ist eigentlich Team Schamel-Meerrettich?
Im Endeffekt sind wir eigentlich nur eine lustige Truppe, wo manche sehr schnell laufen und andere nur schnell. Mit sehr schnell meine ich jetzt zum Beispiel einen Johannes Wingenfeld.
Oh yes.
Und wir haben, wenn wir uns alle sehen, einfach eine gute Zeit zusammen und essen recht viel Meerrettich.
Steht aber hoffentlich nicht im Vertrag, dass ihr so und so viel Meerrettich essen
müsst. Nein. Aber es ist sehr beliebt. Also wenn wir Trainingslager haben, kommt es fast überall drauf.
Shoutout an der Stelle. Ihr habt ja wirklich schon richtig professionelle Strukturen. Ihr habt als Partner eine sportmedizinische Praxis in Erlangen, einen Physio und eben auch einen Sportpsychologen. Jetzt bist du ja relativ, ja, immer noch frisch im Game und solche, sag ich mal, Trailrunning-Teams sind in Deutschland ja, wenn wir mal abgesehen von den großen Marken wie Salomon und so weiter sprechen, ja wirklich rar. Wie ist so eure Teamdynamik und was macht es auch mit dir, wenn du weißt, du kannst immer auf diesen, ja, auf dieses Support-System zugreifen?
Also es gibt mir unfassbar viel. Auch beim UTFS hatten wir ja, dass wir fast alle zusammenkamen. Es ist halt einfach so eine super angenehme Stimmung. Man unterstützt sich immer gegenseitig. Ich supporte gern bei deren Rennen, die supporten auch bei meinen Rennen. In der Gruppe, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wird auch immer mitgefiebert. Das ist halt super schön. Und die, das ist, ja, ich habe immer das Gefühl, ich muss was zurückgeben, weil ich bekomme ja recht viel. Sei es jetzt mit Raphael oder auch die Unterstützung von anderen. Und es ist ja auch so, dass das Team Scharmel immer stärker wird. Also das sind ja jetzt schon sehr starke Leute im Team. Und da mittlerweile denke ich schon, ich muss meinen Platz behaupten, was ja auch Quatsch ist, weil jeder ist in dem Team gleich viel wert. Aber es geht schon ja in eine sehr starke Richtung, würde ich mal sagen.
Dann lese ich doch jetzt mal ein Zitat vor. Ich verrate jetzt noch nicht, wer dieses Zitat gesagt hat, aber ich habe jemanden gefragt, ob er mir denn Infos oder noch ein paar Sachen zu dir sagen kann, die ich nicht googeln kann. Und dann kamen 51 Sekunden Lobeshymne und die Quintessenz war eigentlich, Beli ist die Personifizierung des Team Scharmels, sie ist nicht zu ersetzen.
Das war der Händel. Der Johannes Hände.
Ich sag dazu nichts, aber ich glaube, du musst dir absolut gar keine Sorgen machen, dass du irgendwas zurückgeben musst, weil ich glaube, du, das, was mir Johannes gesagt hat, gibst du extrem viel schon zurück, auch für das Teamgefüge. Seit kurzem arbeitet ihr mit Raphael Rakut zusammen, den hatten wir ja auch schon im Trailfunk, Sportpsychologe. Wie arbeitest du mit ihm zusammen und hat er dir auch in den letzten Wochen geholfen?
Seit dem ZUT habe ich keinen Kontakt mehr aufgenommen zu ihm, weil ich da das Gefühl hatte, ich möchte jetzt keine Ressourcen mehr verbrauchen vom Team. Mhm. Ich möchte, brauche mal Zeit für mich, um mir klar zu werden, mache ich überhaupt weiter oder nicht. Vor Istrien hat mir die Arbeit mit Raphael unfassbar geholfen. Also ich würde auch sagen, ohne die Arbeit mit Raphael wäre ich nicht ins Ziel gekommen. Mhm. Im Training hatte ich dann zwischendurch auch, dass dieser Druck abgefallen ist. Und es, ja, mentale Arbeit ist halt etwas, was man genauso trainieren muss wie den Körper.
Ja.
Und wenn man dann nach einem Rennen aufhört damit, fällt man ganz schnell zurück in die alten Strukturen, die man sich mal erarbeitet hat. Und ich habe den Fehler gemacht und habe nicht unbedingt weiter dran gearbeitet, weil ich dachte, ah, das ist so gut gelaufen die letzten Wochen, dann wird es auch weiter so gut laufen. Spoiler ist es nicht. und also es hat mir unfassbar viel geholfen und ich glaube, ich sollte mal wieder Gespräche mit dem Raphael führen.
Er freut sich sicher über deine Nachricht.
Ich denke auch.
Istrien. Du hast gesagt, ihr habt vor Istrien viel zusammengearbeitet und du wärst ohne ihn nicht ins Ziel gekommen. Ich weiß noch, als wir uns Ende April beim UTFS in Ebermannstadt getroffen haben und ich dich gefragt habe, hey, wie fühlst du dich denn nach Istrien? Da hat man dir schon angemerkt, du warst absolut nicht zufrieden. Gehen wir mal an den Ort des Schreckens, wo am Ende trotzdem ein zweiter Platz für dich raussprang, zurück. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erklären, wie dieser Lauf war und wo du dann aber auch gemerkt hast, dass die Arbeit mit einem Sportpsychologen dir geholfen hat?
Also mein Problem ist häufig, sind es die ersten Rennstunden, wenn es noch stressig ist und viele schnell loslaufen, dass ich da immer denke, ich gehöre nicht dazu. Da hat Raphael viel dran gearbeitet, dass ich halt einfach bei mir bleibe und dass ich auch eine Berechtigung habe, damit zu laufen und dass es alles in Ordnung ist, egal wie schnell alle anderen gerade laufen. Dass ich da, sonst habe ich immer gedacht, oh, ich glaube, ich muss aussteigen, das ist ja peinlich. Mhm. Das hatte ich im Istrien gar nicht. Also ich hatte, bis es wirklich schlimm wurde, hatte ich echt viel Spaß. Ich hatte Spaß an der Strecke, ich hatte Spaß am Laufen und fand es einfach toll, da zu sein. Und das war für mich neu, dass ich mir diesen Druck nicht mache. Und dann kam die Hitze in Istrien, mit der ich leider gar nicht klar kam. Mhm. Ich habe jetzt auch bei der Julie Brüning einen Schweißtest gemacht. Ich weiß jetzt, warum das so schlimm wurde in Istrien für mich.
Okay.
Aber es war halt, also ab Kilometer 40 wurde es halt sehr warm. Wir hatten die Wochen vorher bei uns noch Winter. Und dann bin ich komplett krachen gegangen. Also komplett. Ich habe nachher nicht mal mehr trinken können. Ich habe aufgehört zu schwitzen und ich wollte einfach nur noch irgendwie in dieses Ziel kommen, konnte aber leider nicht mehr laufen. Ich musste immer wieder Gehpausen einmachen, weil die Beine sind halt irgendwann zu, wenn du keine Kohlenhydrate und kein Wasser reinbekommst. Wie ich jetzt auch weiß, hätte ich sehr viel mehr Salz zuführen müssen. Das hätte vielleicht einiges geändert.
Du hast gerade schon diesen Sweat-Test angesprochen. Den habe ich tatsächlich auch mal gemacht, weil ich schwitze immer wahnsinnig viel und dachte dann immer, ich muss mir halt super viel Salz zuführen, bis ich gemerkt habe, okay, ich schwitze zwar viel, aber ich verliere trotzdem relativ wenig Salz. Also ich bin so im unteren Drittel. Ist es dann bei dir genauso?
Ich schwitze unfassbar viel, verliere aber leider auch sehr, sehr viel Salz.
Okay, genau
das die andere heißt, Richtung. Ich muss eigentlich pro Stunde mindestens 1500 Milligramm Sodium zuführen.
Okay, wow. Ich bin da tatsächlich bei, ich glaube, bei knapp 500, sogar noch ein bisschen drunter.
Mhm.
Okay, krass. Und
also wenn man davon ausgeht, wenn ich nur ein Liter die Stunde schwitze und ich glaube, wenn es warm ist, schwitze ich noch mehr, weil ich tropfe.
Krass.
Und das ist halt echt eine doofe Kombi.
Ja. Istrien, da gibt es so ein ganz lustiges Video. Ich glaube, da sprichst du mit Alex, der dich supportet hat. Der meint so, ja, es wird auch wieder kälter. Und du sagst, oder du kühlst schon wieder runter. Und du sagst so, ja, wie denn? Schau dir doch mal dieses Wetter an. Wie hast du dich durchgebissen? Du scheinst dich ja, ich meine, FKT, Karwendel-Höhenweg, die Füße schmerzen und irgendwie es läuft auch nicht so wirklich rund, du scheinst dich ja sehr gut durchbeißen zu können. Was geht da dann, welcher Modus schaltet dann bei dir ein?
Naja, also die Frage ist ja, wird es mir besser gehen, wenn ich jetzt aufhöre? Hm. Da ist die Antwort drauf meistens nein. Weil dann wird ja, also da würde ich mir währenddessen, ich ausgestiegen bin, denken, naja, ich hätte es ja noch versuchen können. Und im Endeffekt, also beim Karwendel-Höhenweg, es sind ja nur Schmerzen und ich wusste, das wird von den Nerven her sein. Es geht nichts kaputt. Und die sind auch vorbei, sobald ich den Schuh aufmache und nicht mehr laufe. So, es wird ja nicht für immer bleiben. In Istrien jedoch war ich mir nachher unsicher, ob das noch gesund ist. Da habe ich hinten raus die letzten 20 Kilometer auch geweint, weil ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr. Aber dann denkst du, naja, es sind nur noch 20 Kilometer, die kann ich ja zur Not auch durchwandern. Es wäre ja blöd, jetzt auszusteigen. Also man hat ja auch viel investiert in die Vorbereitung und Alex ist da den ganzen Tag rumgefahren für mich. Und ich denke, wenn ich noch gehen kann, kann ich auch ins Ziel gehen zur Not, was ja im Endeffekt auch zur Hälfte so war.
Du bist ja mit Alex Westenberger zusammen. Den kennt man natürlich auch in der Trailrunning-Welt. Ihr supportet euch immer gegenseitig. Er hat dich jetzt in Istrien supportet. Was hilft dir eigentlich bei so einem Support immer am meisten? Also wie muss man da mit dir sprechen? Es gibt ja die Leute, die brauchen, sage ich jetzt mal, so eine richtige Zuneigung. Manche brauchen eher so ein bisschen so eine harte Hand. Wie ist es bei dir?
Also kommt drauf an, wie mein Rennen läuft, würde ich sagen. Also wenn ich gut drauf bin, kann ich das auch gut verkraften, wenn man mich anfeuert. Wenn ich schlecht drauf bin und mir geht's nicht gut, brauche ich es eher neutral. Also dass mir dann einfach ganz neutral gesagt wird, hier liegt das, das, das und du schaffst es schon. Mehr, also wenn man mich noch anfeuert, du machst das gut, dann meistens fange ich an zu diskutieren und sage, nein, das ist nicht gut. Also am besten, bei mir ist tatsächlich am besten so wenig wie möglich zu sagen.
Das finde ich ganz lustig, die Vorstellung, dass du dann noch anfängst, an der VP zu diskutieren, dass es eigentlich gar nicht gut läuft.
Ja, und dann erkläre ich das auch alles, warum es nicht gut läuft, weil es bringt ja auch nichts im Moment, aber ich weiß nicht, was da, also manchmal laufe ich, diskutiere ich auch im Laufen, also das ist kein Diskutieren, es ist eher ein Rechtfertigen, dass die Leute wissen, warum ich gerade so langsam bin und dass ich denen sagen muss, nein, das ist nicht gut, bitte feuer mich nicht an, also wenn ich leide, ich mag das gar nicht, angefeuert zu werden, denn das ist ganz komisch, ich will dann eigentlich immer meine Ruhe haben. Weil ich das den Zuspruch häufig nicht annehmen kann im Rennen, wenn es nicht gut läuft für mich. Ja, ich glaube, es ist schwierig, mich zu supporten. Aber wenn man wenig sagt, geht's, glaube ich, ganz gut, weil dann bin ich direkt wieder aus der VP raus.
Und direkt wieder los. Wir kommen jetzt mal auf das Porträt, das mein Kollege Benny Bublak 2024 über dich geschrieben hat. Da kannte ich dich tatsächlich schon seit ein paar Monaten und bin dir da auch schon auf Insta gefolgt. Und da standen trotzdem so wahnsinnig viele spannende Dinge über dich drin. Uns verbindet, glaube ich, was. In diesem Artikel steht nämlich drin, dass du auch eine ganz gute Partyzeit hattest. Die hatte ich nämlich auch, bevor ich zum Sport generell und dann auch zum Trailrunning gekommen bin. Du warst auch mal ambitionierte Fußballspielerin. Wolltest du als Kind immer Fußballprofi werden?
Ich glaube nicht. Also wahrscheinlich so mit 5, 6 Jahren, klar, da träumt man als Kind immer von sowas, wenn man die Profis im Fernsehen sieht. Dann hatte ich aber, glaube ich, mehr mit meiner mentalen Gesundheit zu tun. Ja, und habe mich selbst verloren, würde ich sagen. Also die ganze Jugend eigentlich war ich verloren und wie du schon erwähnt hast, hatte auch eine wilde Partyzeit hinter mir. Ich glaube, das war einfach die Flucht aus mir selbst, um das alles zu betäuben. Okay. Und durchs Laufen und durch die Berge, würde ich sagen, habe ich wieder ein Stück weit zu mir gefunden.
Wie kam das, dass, also du kommst aus Kiel, weiter weg könnte man ja nicht von den Bergen aufgewachsen sein. Wie bist du dann überhaupt in die Berge gekommen und wie kam das, dass dein Leben ja dann eigentlich so eine 180-Grad-Wendung genommen hat?
In meiner Ausbildung in Kiel damals, zur Friedhofsgärtnerin übrigens.
Auch sehr spannend.
Hatte ich einen Praxisanleiter, der Walter, der hat diesen Sport Trailrunning betrieben. Und das fand ich super spannend. Mit dem habe ich mich auch sehr gut verstanden. Mit dem bin ich dann auch mal in den Harz gefahren. Es ist ja im Mittelgebirge. Und war da dann auch mal auf den Trails unterwegs. Und dachte, wie cool ist das eigentlich? Ich habe dann halt immer so, keine Ahnung, 3-mal die Woche so 10 Kilometer trainiert, flach. Und dann war ich mal im Harz. Und dann war mein längster Lauf wirklich auf Anschlag 16 Kilometer. Und da habe ich gemerkt, es gibt mir unfassbar viel. Vor allem dieses Bergablaufen fand ich damals schon richtig geil. Also es hat so Bock gebracht, weil es für mich so ein bisschen wie Tanzen ist. Und man ist dann nur im Moment und konzentriert und alles andere, was im Kopf passiert, ist nicht präsent. Und es hat mir so viel gegeben, mich einfach wieder so zu spüren, wie ich bin, ohne die ganzen anderen Gedanken, die ich sonst immer habe. Und so bin ich zum Trailrunning gekommen. Dann war ich mal alleine in den Alpen im Urlaub. Das war 2020. Mein erster Urlaub allein in den Bergen. Und da habe ich gedacht, als ich Heimgarten Herzogstand die Runde da gemacht habe, die ist ja relativ bekannt, ich möchte hier irgendwann mal wohnen. Und dann dachte ich, was heißt irgendwann? Mach's doch einfach jetzt. Weil wer sagt, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Einfach probieren. Ich habe ja nichts zu verlieren. Dann bin ich tatsächlich schon zum Jahreswechsel 2021 alleine nach Inzell gezogen.
Krass. In dem Porträt von Benny, ich lese es dir jetzt einfach mal vor, da sagst du, ich dachte, ich komme niemals oben an. 3 Zigarettenpausen habe ich gemacht und jede einzelne davon bereut. Aus Spaß meinte ich zu meiner Begleitung, irgendwann laufe ich hier. Da haben alle gelacht. Wenn du, war das dann auch 2020?
Nee, das müsste 2016 oder 17 gewesen sein. Da war, war ich im Urlaub zum ersten Mal in den Bergen, aber mit Freunden und einer befreundeten Familie. Und da hatte ich meine erste Wanderung auf den Hochgern, im schönen Chiemgau und habe halt ein paar Zigarettenpausen eingelegt.
Das ist jetzt dann 10 Jahre her. Ich kenne das schon auch, so eine Wandlung von wirklich absolut gar nichts machen und dann entdeckt man diesen Sport Trailrunning und man denkt sich so, wieso weiß ich eigentlich jetzt erst was von diesem Sport und warum hätte ich mich nicht schon viel früher so gut fühlen können? Also ich finde auch vor allem beim Sport, du hast gesagt, für dich ist so runterlaufen, Downhill ist für dich so wie Tanzen. Ich beschreibe es immer gerne so, dass Trailrunning für mich eigentlich so der einzige, in Anführungszeichen, Ort oder so die einzige Zeit ist, wo es nur um mich geht. Wo ich nur die ganze Zeit checken muss, was brauche ich? Brauche ich was zu trinken? Brauche ich was zu essen? Kann ich schneller? Muss ich langsamer? Jetzt hast du auch schon über mentale Probleme geredet. Es ist ja, das ist ja, muss man nicht drüber reden, dass das wahnsinnig hilft. Würdest du sagen, dass dir eigentlich dann dieser Umzug in die Berge dir einfach auch ja so ein bisschen den Arsch gerettet hat am Ende?
Als ich umgezogen bin in die Berge, ging es nochmal richtig nach unten für mich. Mhm. Also hatte ich 2022, glaube ich, mit die schlimmste Phase psychisch gesehen, die ich je hatte. Da bin ich dann auch in eine Essstörung ordentlich reingerasselt. Und da war für mich das Laufen und die Berge eigentlich das Einzige, was mich noch so gehalten hat. Mhm. Das war mein einziges Warum fürs Leben zu der Zeit. Und durch Corona konnte ich dann eine Zeit lang nicht mehr richtig an den Berg gehen, weil ich echt Probleme hatte. Und da habe ich gemerkt, es ist nicht gesund, wenn das mein einziger Anker ist. Mhm. Ich habe, glaube ich, bis heute nichts wirklich gefunden, was das ersetzen kann. Also ich glaube, wenn für mich die Berge und der Sport wegfällt, würde ich jedes Mal in ein Loch reinfallen. Aber es hilft mir jedes Mal. Es rettet mir jedes Mal den Arsch, wenn es mir schlecht geht, wenn ich einfach rausgehe und laufe.
Dann hat ja eigentlich diese Suche nach dem Warum ja eigentlich noch bei dir einen viel tieferen Sinn, oder? Mhm.
Ja, und ich glaube, deswegen war es für mich auch so schwierig, weil das so komplett weg davon gegangen ist, als es nur noch um die Leistung ging, weil mein eigentliches Warum ja wirklich essentiell für mich ist. Und das habe ich jetzt wiedergefunden. Wie du sagst, beim Laufen geht es dann wirklich mal nur um mich und ich achte nur darauf, was brauche ich gerade. Und das ist verloren gegangen. Und wenn du nicht mehr darauf achtest, was du gerade brauchst, dann geht es in eine ganz, ganz falsche Richtung.
Ja, ich finde es sehr schön, dass du so ehrlich bist und so ehrlich auch darüber sprechen kannst. Ich finde, das ist immer, wir hatten es auch im Vorgespräch schon so, dass es in den letzten Wochen und Monaten irgendwie ein bisschen anstrengend war, auch so dieses ganze Instagram, Social Media Game irgendwie so mit zu verfolgen, wo es auch immer so sich, wo es immer so leicht rüberkommt, als könnte das irgendwie jeder machen und als wäre es auch irgendwie kein großer Deal. Du hast auch mal einen Post gemacht über deine Essstörung, also dass du Mahlzeiten abgewogen hast, Kalorien trackst. Da ist ja gerade auch wahnsinnig viel wieder auf Social Media unterwegs. Wie schwierig ist es für dich, wenn du permanent mit so einem Content, der dann auch zwangsläufig durch den Algorithmus irgendwie konfrontiert wirst?
Also mich persönlich regt es eigentlich nur auf, dass Leute sowas posten, weil ich weiß, was das auslösen kann in Menschen, die gerade ein Problem damit haben. Ich bin mittlerweile so gefestigt, ich weiß, wie wichtig viel Essen ist. Und mit viel Essen meine ich noch sehr viel mehr, als die allermeisten denken. Wenn man den Sport macht, muss man unfassbar viel essen. Manchmal reicht auch nicht das Doppelte von einem Durchschnittserwachsenen, sondern auch das Dreifache. Und das unterschätzen, glaube ich, viele. Und wenn es denn darum geht, vor allem von Sportlern gepostet, nur gesunde Ernährung, dieses Clean Eating. Und ich weiß, dass das Essensregeln im Kopf erstellen kann, die man nicht mehr so leicht los wird, weil die hatte ich auch. Einfach nur dadurch, weil ich bei anderen Leuten gesehen habe, die machen so und so und denkt man sich, oh, die sehen ja echt schlank aus und sind fit und kommen gut durch die Berge, dann versuche ich das auch mal. Und das ist dann ein schleichender Prozess, wo man ganz schnell einfach in eine Essstörung reinrasselt, ohne das zu merken. Und das macht mich Ja, also ich denke mir häufig, dann schreibt doch einfach, ihr könnt ja machen mit eurem Essen, was ihr wollt, aber dann macht keinen Post darüber, was für andere wirklich in eine ganz gefährliche Richtung gehen kann.
Ja, voll. Ich finde es auch echt erschreckend, wenn man mit Leuten spricht, die sich dann auch wirklich mal öffnen, dass so viele Leute in einer Essstörung waren, kurz vor einer Essstörung waren, wie weit verbreitet das eigentlich ist. Also nicht nur im Trailrunning, sondern auch ganz allgemein. Ich glaube, ich merke immer erst so, oder ich habe erst relativ spät gemerkt, dass ich wahrscheinlich auch schon in einer drin war. So, naja, ich bin aufgewachsen mit Germany's Next Topmodel, ne? Und da wurde einem ja immer suggeriert, also ich könnte mich da nicht bewerben. Und schon allein immer dieses, ich kann mich da nicht bewerben, weil ich in Anführungszeichen zu dick bin für diese TV-Show. Es ist, ich glaube, man wird das immer nie so ganz los, oder?
Also ich merke das auch. Ich habe natürlich manchmal Gedanken, hier, meine Beine sind zu breit oder das. Aber ich weiß, also ich kann mich immer wieder zurückholen und weiß, die Beine sind genau richtig so, wie sie sind, weil die bringen mich so schnell bergab.
Ja.
Und vielleicht wiege ich ein bisschen mehr als andere, aber es ist für meinen Körper genau das richtige Gewicht, weil ich bin gesund, ich habe einen regelmäßigen Zyklus, ich esse, worauf ich Lust habe, ich muss über nichts nachdenken, oh, darf ich das jetzt essen oder nicht? Ich bin gedanklich frei. Und ernähre mich intuitiv und fühle mich gut im Sport. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man gesund ist und ja, viel glücklicher ist, auch wenn man genug isst.
Diese Folge vom Trailfunk wird euch präsentiert von Nerona. Nerona ist eine norwegische Outdoor-Marke, die seit ein paar Jahren mit hochwertigen Trailrunning-Produkten auf sich aufmerksam macht. Wir hatten die Gelegenheit, einige ihrer Trailrunning-Sachen zu testen und ich bin damit sogar einen Wettkampf gelaufen, nämlich die Klassik-Distanz des Stubai Ultra Trails. Dort hatte ich die Laufweste und die Shorts von Nerona an. Die Laufweste heißt Senja Econyl, 7 Liter, und die Shorts ist die Flex 5-Inch Shorts gewesen. Und ich kann sagen, die Sachen sind auf jeden Fall race-ready, ja. Gerade die Weste hat eine extrem gute Passform, sitzt einfach gut, alles bleibt an Ort und Stelle. Ich fand das Dunkelgrün sah sogar auch ganz cool aus auf den Rennbildern von Sportografen im Nachhinein. Und ja, die Shorts gibt es eben in 5 oder in 9 Inches Länge und die ist einfach super leicht und luftig. Die hat 2 Taschen für Gels und sogar auch eine Schlüsselhalterung, also viele coole kleine Details. Nerona setzt auf nachhaltige und da, wo es geht, auch recycelte Materialien. Das gefällt uns grundsätzlich richtig gut. Also checkt die Trailrunning-Kollektion von Nerona aus. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Du hast gerade die Beine angesprochen. Das ist so krass. Ich dachte immer, ich habe meine Beine mein ganzes Leben lang immer dick genannt, weil ich auch immer, ja, ich hatte nie so diese Lücke zwischen den Beinen. Und als ich dann mit dem Laufen angefangen habe, ja, da sind die Beine natürlich auch nicht dünner geworden, sondern halt einfach nur muskulöser. Und ich kann mich noch dran erinnern, da hatte ich meine Mitbewohnerin und ich bin vom Sport gekommen und hatte halt ja einfach eine Sporthose an und sie meinte so, boah, krass, du hast so starke Beine, und war so voll bewundernd. Und ich habe sie angeschaut, habe das Heulen angefangen, habe auch gesagt, ich habe meine Beine immer nur dick genannt und nie stark. Was ja eigentlich auch so ein verzerrtes Körperbild ist, ne, was dann irgendwie, wo man, glaube ich, da muss ich immer teilweise noch mit, das immer noch lernen, dass mich diese Beine halt wirklich von A nach B tragen. Aber es ist, ja, man wird es irgendwie nie ganz los. Aber ja, so seinen richtigen Weg damit zu finden, ist, glaube ich, das A und O. Nicht nur um diesen Sport ausüben zu können, sondern halt auch irgendwie, nicht nur mental, sondern halt auch einfach physisch gesund zu bleiben.
Absolut. Aber ich kenne es auch in die andere Richtung. Also ich habe ja relativ viel zugenommen kurzzeitig, dann als ich wieder mehr gegessen habe. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, hat mein Körper genau das Gewicht, was er haben möchte. Das ist, hat sich alles so angeglichen. Ich habe keine Schwankungen mehr groß, kann so viel essen, wie ich will, und es bleibt einfach alles so, wie es ist, und das ist auch gut so.
Ja.
Aber ich habe das auch manchmal, wenn Leute denn, die mich nicht kennen, so ganz außerhalb von der Sportbubble mal erfahren, was, dass ich viel laufe oder was für Distanzen ich auch laufe, kommen denn manchmal schon Kommentare, wo ich dachte, so Extremsportler wären viel dünner. Oder die wären viel schlanker. Denn Das finde ich, also ich glaube, das kann in manchen Personen auch was ganz Schlimmes auslösen, solche Kommentare. Und wir sollten mal normalisieren, dass gesunde Körper so einen Extremsport machen können und nicht dünne Körper. Dünne Körper können's, also manche haben ja auch einfach genetisch einen sehr schlanken Körper. Es ist auch alles fein. Aber du musst nicht dünn und schlank sein. Und ich würde behaupten, ich bin relativ schlank. Und man muss nicht abgemagert sein, um viel Sport zu machen, sondern genau das Gegenteil.
Voll. Da hatte ich auch eine ganz schöne Erfahrung in diesem Jahr. Ein Freund von mir hat einen Backyard organisiert und da bin ich eben mitgelaufen. Und es war wahnsinnig cool zu sehen, wer da alles seine Runden gedreht hat. Und die waren teilweise 15, wenn nicht sogar 20 Jahre älter als ich, also Männer wie Frauen. Und am Ende waren echt noch drei Frauen mit dabei. Und ich dachte mir so, es ist eigentlich, hätte man da noch viel mehr draus machen müssen im Nachhinein, weil ich mir dachte, das ist die Repräsentation von Ultraläuferinnen. So, die jetzt vielleicht nicht, die einfach nicht so ausschauen, wie sich ganz viele Läufer und nicht ganz viele Läufer, ganz viele Menschen Ultraläuferinnen vorstellen, sondern einfach ganz normale Frauen, die da einfach nur so viel mehr Runden wie ich irgendwie abgerissen haben, die auch alle berufstätig sind und Mamas sind und irgendwie in ihren 40ern, 50ern sind. Und da dachte ich mir echt so, das tat mir auch persönlich richtig gut, das mal so zu sehen, dass man sich mal davon verabschiedet, ne, dass man die ganze Zeit super durchtrainiert sein muss und super skinny, um halt irgendwie so ein Zeug abzureißen. Apropos abreißen, machen wir mal wieder den Schwung auf die Trails. Was ist bei dir dieses Jahr noch so geplant?
Boah, das weiß ich momentan tatsächlich noch gar nicht so. Also ich bin gerade einfach nur super happy drüber, dass ich wieder Freude am Laufen habe und gefühlt völlig befreit laufen kann. Also ich habe ja jetzt weiterhin keinen Trainingsplan. Ich weiß auch noch nicht, wann ich wieder damit anfangen werde. Ich bin noch bei einigen Rennen gemeldet, wie zum Beispiel den Cut. Der ist ja schon in 2 Wochen. Und ich denke, den Start mache ich eher spontan. Wenn ich Bock habe zu rennen, renne ich. Wenn ich merke, das löst irgendeinen Druck in mir aus, mache ich es noch nicht. Weil ich verdiene mit dem Sport kein Geld. Und ich habe jetzt mich dazu entschlossen, ich mache das nur noch, wenn ich wirklich dafür brenne. Und nicht, um irgendwen was zu zeigen, sondern einfach, weil ich das möchte. Vielleicht laufe ich noch mal irgendwelche FKTs. Weil das hat mir gut gefallen. Da hat man keinen Druck, weil man muss es ja nicht hochladen. Und mein großes Ziel war eigentlich Nizza, die 100 Kilometer. Ich glaube, die Strecke könnte mir auch gut liegen und Spaß bringen. Weiß ich, stand jetzt aber noch nicht, wie weit ich mental auch denn bereit bin, würde ich wieder. Also wenn ich da hinfahre, möchte ich natürlich auch eine gute Zeit laufen und ob ich da bereit bin, mental wieder so reinzugehen, dass ich Leistung bringe, weiß ich derzeit noch nicht.
Und es ist auch völlig fein. Ich glaube, so wie du jetzt deine restlichen Monate von dieser Saison in diesem Jahr angehst, ist es genau richtig. Du hast ja schon ein paar Rennen aufgezählt. Was würdest du sagen, welches Rennprofil liegt dir so am meisten?
Von denen, die ich aufgezählt habe oder allgemein?
Oder so ganz allgemein. So, wo fühlt sich Beli am wohlsten?
Beim karnischen Ungetüm.
Der ja jetzt auch kein Spaziergang ist.
Ja, also der ist technisch, es ist steil hoch, steil runter und man hat nur ganz zum Schluss Forststraße bergab und sonst nur feinste Single Trails und es ist einfach unfassbar schön. Da fühle ich mich richtig wohl.
Das ist geil. Ein Kumpel von mir startet jetzt, der ist ja jetzt, glaube ich, wieder im August, ne? Der startet dort. Hast du noch einen Tipp für ihn? Der wird sich die Folge bestimmt auch anhören.
Ja, ich würde mir im ersten Anstieg Kräfte sparen, weil das ist ja der längste Anstieg und es folgt noch sehr, sehr viel. Und dann würde ich einfach sagen, Spaß haben, die Trails genießen und in der Nacht einfach auf die Orientierung achten, weil es ist ja nicht markiert. Da hatte ich als Orientierungswunde auch meine Probleme. Aber ansonsten einfach die Strecke genießen. Auf genug Wasser achten, weil zwischen Porzehütte und Hochweißsteinhaus könnte es durstig werden. Das dauert sehr lang, das Stück. und die Veranstaltung genießen. Also für mich war es das schönste Rennen, wo ich bisher gestartet bin, auch von dem ganzen Event her.
Das ist cool. Ich werde es nie laufen.
Warum nicht?
Ich glaube, mir ist es zu krass. Ich bin ja auch froh, dass ich jetzt im UTFS-Orga-Team bin und den UTFS nicht laufen muss.
Ja, der ist aber auch anders krass.
Der ist anders krass. Das ja. Stimmt. Mittelgebirgs-Bootcamp. Sehe ich dich nächstes Jahr beim UTFS? Sei es als Support oder auf der Strecke?
Höchstwahrscheinlich. Also ich wollte ja eigentlich die 100 Kilometer laufen.
Ja.
Weiß heute nicht, ob ich vielleicht sogar die 66 nochmal laufe. Ich weiß nicht, ob ich das mental nochmal packe, dieses Auf und Ab. Also die Strecke ist so knüppelhart. Das sieht einfach aus, wenn man die Daten sieht, aber der UTFS ist für mich persönlich, glaube ich, das Härteste, was ich gelaufen bin vom Streckenprofil. Da fühle ich mich nicht wohl.
Ja, also ich kenne echt nur Teile davon und dachte mir auch so, nein, danke. Da hänge ich dann doch lieber irgendwie 1,5 Stunden in der Wand drinne und es geht nur hoch anstelle dieses ganze hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Für mich ist es nix. Du hast auf jeden Fall gezeigt, dass du auf diversen Terrain super stark bist. Ich danke dir für deine Offenheit, dass du so ehrlich erzählt hast. Das war wirklich richtig, richtig erfrischend und schön. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du dein Warum wieder gefunden hast. Beli, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Wochen und Monate. Völlig egal, wo du starten wirst. Und ich freue mich auf unser Wiedersehen.
Danke für das nette Gespräch.
Tschüss.
Tschüss.